Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber und, wie ich finde, im ungemütlichsten Monat des Jahres, dem November, wo man beim schlechten Wetter am liebsten die Couch gar nicht mehr verlassen möchte und einfach nur Serien rauf und runter gucken. Und wenn es euch da genauso geht wie mir, haben wir bei Moviepilot einen ganz besonderen Podcast für euch vorbereitet, nämlich zu dem Genre, wo man sich so am besten, wie ich finde, einmummeln und genießen kann, zurücklehnen. Die Rede ist natürlich von Fantasy. Ich bin Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh und stehe ja schon länger hier für Fantasy-Liebe im Podcast ein. Und das wäre auch ziemlich doof, wenn nicht, denn heute haben wir ein ganz besonderes Fantasy-Thema mitgebracht. Wir haben uns nämlich in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt, um die besten Fantasy-Serien, Achtung, des Jahrtausends zu wählen, also die seit dem Jahr 2000 erschienen sind. Und so freue ich mich heute im Podcast gleich zwei meiner lieben Kollegen als Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich einerseits hier schön rechts von mir, ihr könnt ihn nicht sehen, den geübten Zauberstabschwinger Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Esther.
Und mir gegenüber ist dann natürlich auch noch der magische Serienvielfraß Max mit einem dehnbaren Kopf, wo das alles reinpasst an Serien. Hallo Max.
Hallo, Hex Hex.
Mit welcher Fantasy-Figur, wenn ich euch jetzt fragen müsste, identifiziert ihr euch denn am meisten? Wer seid ihr, wenn ihr euch fantasymäßig einordnen müsstet?
Oha. Ich wäre wahrscheinlich ein Zauberer.
Ein Zauberer, okay. Kein bestimmter, sondern einfach generell ein Zauberer.
Ja, ein Ron. Richtig coole Fähigkeiten kann und Elemente bändigen.
Oh ja, sehr gut, sehr gut. Gut. Matthias, bist du eher mittelalterlich reitend unterwegs in deinem Kopf oder eher so in die reale Welt integriert mit eigenen Zauberfähigkeiten?
Ich glaube, ich wäre schon lieber in so einer richtigen Fantasy-Welt. Jetzt nicht unbedingt reitend, wobei Drachen reitend ja, Pferde reitend
okay,
nein.
Okay, das ist der Unterschied, das ist der wichtige Unterschied. Alles klar. Mhm. Gut, wenn wir das geklärt haben, können wir auch direkt loslegen. Wer uns schon länger zuhört, weiß ja, dass wir etwas Ähnliches wie ein großes Fantasy-Ranking schon mal gemacht haben, nur mit dem Science-Fiction-Genre. Da ging es um die besten Sci-Fi-Serien seit 2000 und das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben, oder? Max, war das Anfang 2024, wenn ich mich richtig erinnere?
Und weil wir nicht so lange euch nicht jetzt auf dem Trocknen lassen wollten, ein Jahr ohne Riesen-Ranking, ne, haben wir jetzt nochmal gesagt, wir nehmen das nächste große Genre.
Genau. Und da kann ich euch schon mal verraten, es gibt natürlich eine gewisse Rahmenbedingung, die wir uns hier stecken mussten. Wie das 25 Jahre, die zurückliegen, haben viele Serien hervorgebracht. Wir haben natürlich erstmal den Rahmen gesteckt. Vom 01.01.2000 musste eine Serie angelaufen sein, um es hier reinzuschaffen. Also sie konnte nicht vorher gestartet sein und dann in die 2000er reingeragt haben. Das ging nicht. Und natürlich musste sie auch bis Ende 2025 ihre TV- oder Streaming-Premiere gefeiert haben, um hier einen Platz sich zu verdienen. Ich kann euch schon verraten, wir haben mit harten Bandagen gekämpft und was das Zeug hält, argumentiert hinter den Kulissen, um hier festzulegen, wer in eine Liste von Top 50 Kandidaten reingehört. Da wird dann später auf Moviepilot noch ein Artikel erscheinen, also wirklich die Top 50 Fantasy-Serien seit 2000. Und da das natürlich nicht alles in einen Podcast passt, weil wir wollen ja nicht im nächsten Jahr noch hier sitzen und über Fantasy-Serien reden, also ich vielleicht schon, aber vielleicht wollt ihr dann auch wieder ein bisschen Abwechslung, haben wir dann gesagt, okay, wir machen einen Podcast zu den 20 besten Fantasy-Serien seit 2000 und da stellen wir euch diese Woche im Teil 1 des Podcasts die Plätze 20 bis 11 vor und nächste Woche bekommt ihr dann die restlichen, nämlich Platz 10 bis 1. Und ja, ich denke, alle, die es in diese Top 20 geschafft haben, sind ja trotzdem sehenswert, also definitive Empfehlungen. Deshalb lohnt es sich natürlich auch jetzt schon dran zu bleiben. Max, Matthias, ich habe mich gefragt, vielleicht muss man mal wirklich einen ganzen Schritt zurücktreten und sagen, wenn jetzt ein Kind zu euch kommt und sagt, was ist denn eigentlich Fantasy? Wie würdet ihr das umschreiben?
Also für mich ist so die ideale Fantasy-Serie eine Serie, in der ich in eine komplett andere Welt eintauchen kann, mit eigenen Regeln, eigenen Gesetzen und eigenen Figuren, einer eigenen Sprache vielleicht sogar, wo man so richtig immersiv eintauchen kann.
Ja, Matthias?
Ja, also ich meine, ich bin da zweigleisig aufgewachsen. Auf der einen Seite gab es natürlich schon immer den Herr der Ringe und ich glaube, das ist genau das, was Max gerade umschrieben hat. Allerdings bin ich auch mit den Harry Potter Büchern groß geworden. Und da ist die Magie ja dann doch immer sehr schön in der echten Welt auch verankert. Und eigentlich mag ich das auch, wenn du irgendwie dir einen Straßenzug anschaust und dich dann fragst, was passiert hinter dieser Backsteinwand? Wo könnte ich da irgendwas Magisches entdecken? Und das mag ich eigentlich auch sehr, dass irgendwie Fantasy die Realität beflügeln kann, beziehungsweise auch irgendwie zum Spiegel werden kann. Fast schon so, wie das die Science-Fiction mit Dystopien macht oder so, dass sie einen Spiegel von unserer gegenwärtigen Gesellschaft oder so aufbaut, macht das ja zum Beispiel Harry Potter auch ziemlich geschickt, dass einfach zeitgenössische Themen oder auch Vergangenheitsthemen und so behandelt werden, reflektiert werden, ja, neu genau. ausgeleuchtet werden.
Als Genre kommt es auf jeden Fall ja auch aus der Literatur natürlich, wie Bücher gab es immer vor Filmen, aber da hat sich dann auch vieles abgeleitet. Wichtig ist tatsächlich bei Fantasy einfach nur, ich habe extra nochmal nachgelesen, ob es da irgendwie eine ganz konkrete Definition gibt, aber es müssen einfach übernatürliche, märchenhafte, magische Elemente drin sein und das war's dann schon. Natürlich kann man Mythen verarbeiten, erfundene Wesen, fiktive Welten sind natürlich auch immer sehr wichtig, besondere Kräfte. Vieles ist natürlich auch so mit Abenteuermissionen, Quests gibt da dieses englische Wort, was bei Quest Fantasy drinsteckt. Und daraus ergeben sich dann natürlich, weil ihr auch unterschiedliche Sachen jetzt eingebracht habt, ganz unterschiedliche Subgenre. Also High Fantasy zum Beispiel ist ja bekannt dann so als klassische Fantasy, mittelalterlich, Tolkien, George Martin, die da ihre großen Welten erschaffen haben, wo dann die alle Leute noch keine funktionierenden Toiletten in unserem Sinn haben. Oder dann gibt's aber auch sowas wie Low Fantasy, ne? Also Sword and Sorcery, ein bisschen vielleicht palpiger in die Conan-Richtung. Contemporary Urban Fantasy ist dann das mit Realitätsbezug, dass man sagt, okay, man hat was Magisches, aber doch in unsere Welt irgendwie eingegliedert. Und dann kommen noch so diverse Kategorien oder Subgenres dazu, wie Zeitreisen, wenn sie denn nicht wissenschaftlich begründet sind. Da muss man ja dann immer den Strich ziehen. Wie zum Beispiel ein Outlander oder Märchen oder Kunstmärchen, wären dann moderne Märchen. Science Fantasy, wo dann so auf einmal die Genres sich vermischen. Und Dark Fantasy, wo dann vielleicht Horroranteile drinstecken. Und damit wir hier auch in unserem Fantasy-Ranking eine große Palette dieses wirklich weit gefächerten Genres abdecken, werdet ihr dann schon merken, wir haben auch natürlich versucht, möglichst unterschiedliche Fantasy-Serien hier mit reinzubringen. Und bevor ihr dann gleich erfahrt, wie das geworden ist, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Bevor wir loslegen, würde ich ja gerne noch ein bisschen für unsere Zuhörenden Klarheit schaffen, mit welchen Parametern wir überhaupt uns an dieses Fantasy-Ranking rangewagt haben der letzten 25 Jahre. Max, Matthias, erinnert ihr euch noch an unsere Diskussion, die wir natürlich hinter verschlossenen Türen geführt haben, was wir diskutiert haben, was sozusagen irgendwie eine Fantasy-Serie mitbringen muss, um hier es in dieses Ranking zu schaffen? An welche Punkte erinnert ihr euch noch?
Also ich meine, ein Punkt, den wir von Anfang an diskutiert haben, wenn es wirklich einer der besten des 21. Jahrhunderts sein soll, dann muss ja irgendwas verändert, irgendwas bewirkt haben, irgendwie das Genre weitergebracht haben. Nicht einfach nur, dass es man sagt, ja, das war jetzt ein gutes Abenteuer, da konnte man sich einfinden, sondern vielleicht hat die Serie noch eine größere Bedeutung im filmhistorischen Kontext oder so, ist dann Wegbereiter dabei. Ich will gerade schon irgendwelche Titel nennen, aber ich tue das jetzt
noch nicht spoilern, bitte.
Ich würde gerne da ein Beispiel oder so sagen, aber man kann ja sagen, ich meine, früher oder später wird hier sicherlich eine Serie wie Game of Thrones auftauchen, aber Game of Thrones wäre dann nicht möglich gewesen, wenn es vorher das und das nicht gegeben hätte. Oder so. Und das fand ich sehr spannend, irgendwie so zu ergründen, so was sind da irgendwie die Meilensteine gewesen.
Genau. Max, was fällt dir noch ein? Was musste eine Fantasy-Serie mitbringen, um sich hier zu qualifizieren?
Also wir haben natürlich auch geguckt, dass wir unterschiedliche Genres und Subgenres abdecken und da halt geguckt, was hat uns halt so richtig mitgerissen. Weil wir natürlich auch in der Redaktion nicht jeder alles gesehen hat.
Natürlich.
Gab es dann auch viele flammende Reden für eine Serie. Es gab heiße Diskussionen. Wir haben sehr viel Diskussionen, welche Serie auf Platz 1 kommt. Was es dann geworden ist, da kommen wir dann später zu.
Genau, genau. Ansonsten vielleicht allgemein noch zur Einordnung. Die Serie musste natürlich den Fantasy-Faktor mitbringen. Also, dass man sie anguckt und sagt, okay, ja, das ist Fantasy und nicht erst darüber nachdenkt, wie zum Beispiel bei Outlander. Ist das jetzt Fantasy? Ja, die reisen in der Zeit, aber irgendwie passiert da auch sonst nicht viel weiter Fantasy-mäßig. Sowas wie historische Bedeutung hast du schon gesagt, Matthias, aber auch so Worldbuilding. Wird eine Welt erschaffen, der man abnimmt, dass die in sich geschlossen existiert, dass die vielleicht eigenen Regeln folgt. Aber da gehört dann auch sowas wie Visuelles zu, also Ausstattung, Kostüme oder einen besonders überzeugenden Animationsstil oder so. Und natürlich, wir sind in der Serienwelt, gilt es auch immer da zu beachten, hat die Serie einen Abschluss erhalten? Mhm. Hat sie keinen Abschluss erhalten und ist trotzdem richtig gut? Und wie sind die Staffeln eigentlich durchgehend? Ist sie durchgehend gut oder flacht sie irgendwann ab? Hat sie besonders gute Staffeln? Das war auch alles Sachen, die wir diskutiert haben.
Oder läuft sie noch und wir schämen uns in 3 Jahren für die Auswahl, die wir jetzt getroffen haben?
Genau, genau. Also und hat sie ganz viel Einfluss noch auf andere Serien gehabt, wie Remakes? Hat sie irgendwelche Franchise-Fortsetzungen hervorgebracht? Sowas alles war auch wichtig auf jeden Fall. Genau. Und deshalb würde ich sagen, ist es jetzt soweit, dass wir uns reinstürzen können in die ersten 10 Plätze, die wir hier in Teil 1 besprechen wollen. Und ich würde sagen, Matthias, ich gebe dir als erstem das Wort mit Platz 20. Was ist denn unser Platz 20 geworden?
Trommelwirbel, wir steigen ein mit einer Serie, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Carnival Row haben wir auf Platz 20 gesetzt. Das ist 2019 bei Amazon Prime gestartet, ist bis 2023 gelaufen. Jetzt könnte man denken, oh ja gut, 4 Staffeln. Nee, leider nicht
leider
so viel.
Nur 2.
Es sind nur 2 geworden mit insgesamt 18 Folgen, verteilen sich 8 in der ersten Staffel, 10 in der zweiten Staffel. Ursprünglich hat das Ganze als Filmpitch fürs Kino angefangen. Die Kreativen haben da einfach mal ein Skript geschrieben und gehofft, dass das vielleicht seinen Weg auf die große Leinwand findet. Damals war noch der Titel A Killing on Carnival Row. Letzten Endes im Kino hat das dann nicht geklappt, sondern wir sind bei Amazon Prime mit einer Serienproduktion gelandet. Und besonders spannend bei Carnival Row ist, dass es gleich so eine Genrekreuzung ist. Also wir haben auf der einen Seite definitiv eine Fantasy-Serie mit Fantasy-Elementen, mit ganz vielen Fantasy-Kreaturen. Aber das Treibende, das Mechanische, was irgendwie so den Plot vorwärts bringt in der Serie, ist tatsächlich eher so eine Krimi-Handlung und dann auch so ein Querschnitt durch eine Gesellschaft, die sich sehr am viktorianischen London, würde ich sagen, orientiert, gleichzeitig aber auch so ein bisschen Steampunk-Elemente mit drin hat, typische Fantasy-Elemente. Wir haben ganz viele faszinierende Kreaturen, eben die diese Welt. Genau,
ja.
Feen und Faune, die diese Welt bevölkern, aber die stammen eigentlich gar nicht aus der Stadt, in der wir uns hier bewegen, in dem Stadtstaat The Burg heißt das, sondern die sind alle dahin geflüchtet und das sorgt dann für soziale Spannung, sorgt für sehr viel Ungleichheit, sorgt natürlich auch für sehr viel Unterdrückung und da fängt die Serie auch schon an, so ihr, keine Ahnung, großes gesellschaftliches Konstrukt auszuräumen. Ich denke oft über Carnival Row so unter dem Sinn, das ist das Andor für Fantasy-Serien, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil Andor schon unfassbar gut ist, aber was so das Verhandeln von politischen Themen im Genre-Kontext oder halt bei Andor im Star-Wars-Kontext und so weiter angeht, da ist Carnival Row für mich schon ziemlich gut. Aber bevor wir irgendwie, glaube ich, zu diesen ganz großen Themen kommen, haben wir auch einfach so eine ganz klassische Krimi-Handlung, der mir erstmal folgen können. Wir haben einen Detektiv, der im Mittelpunkt der Geschichte steht, der gute Philo, gespielt von Orlando Bloom. Ihr kennt ihn alle, Will Turner aus Flucht der Karibik, einer sehr großen Fantasy-Reihe und natürlich
und
Legolas aus.
Man kann sagen, wir haben ihn bestimmt geholt, weil er Legolas war.
Genau. Er spielt leider keinen Elb, sondern einfach nur einen stinknormalen Menschen, aber der hat eine besondere...
Vielleicht.
Aber der hat eine besondere Beziehung zu einer Fee namens Mignette, gespielt von Cara Delevingne. Die beiden haben eine gemeinsame Geschichte. Sie dachte, er ist gestorben in diesem großen Krieg, der da außenrum tobt, von dem wir gar nicht so viel mitkriegen, weil wir uns eben hauptsächlich in dieser Stadt, in diesem Stadtstaat aufhalten und dann erleben wir im Endeffekt durch die Perspektive von den beiden diese Welt und es ist sehr abgründig.
Ja, sehr, also für mich auch ganz starke so Einwanderer-Fantasy mit so auch Verhandlungen zwischendurch. Okay, was ist jetzt, wenn die Wissenschaft auch mit der Magie konkurriert? So Steampunk-Thema natürlich auch mit drin. Ich weiß noch, dass das war einer meiner ersten Podcasts, die wir 2019 hier im Streamgestöber gemacht haben. Da habe ich geschwärmt von Carnival Row und ich liebe die immer noch sehr, die Serie einfach so, weil die für mich auch so eine Welt erschafft, wo man denkt, boah, da muss man jetzt erstmal eintauchen und irgendwie sich zurechtfinden, auch wenn man da so reingeschleudert wird. Ich weiß, ich habe da unzählige Artikel geschrieben, so das bedeutet dieser Begriff und hier diese Orte gibt es alles, also richtig ausgeklügelt und ich liebe es ja, wenn man sich da so reinwühlen muss und merkt, da steckt ganz viel dahinter und es ist nicht nur so ein oberflächlich, wir haben uns irgendwelche Worte ausgedacht, die eine fremde Sprache darstellen sollen oder so. Ja, und zumindest auch noch abgeschlossen. Also es war ja eine sehr lange Pause zwischen Staffel 1 und 2.
Ich frage mich immer, kann man die so wirklich als gut abgeschlossen mit reinnehmen oder so halt gerade so abgeschlossen, damit es nicht wie eine Absetzung wirkt? Allerdings, was du gesagt hast, dadurch, dass es halt so tief geht, dass du dich richtig verirren kannst in der Welt, fühlt es sich wirklich befriedigend an, auch wenn es jetzt nur 18 Episoden sind, die wir dort in dieser Welt verbringen.
Also ich war schon froh, dass sie es abgeschlossen haben, weil die erste Staffel endet schon auf so einem Cliffhanger, wenn man denkt, das können sie jetzt aber nicht so stehen lassen. Nichtsdestotrotz fand ich die erste Staffel auch deutlich stärker als die zweite, aber kann man sich beide gut angucken und es ist natürlich schön zu wissen, okay, zwei Staffeln abgeschlossen, 18 Folgen hast du gesagt, sind's, dann kann man da doch bei Prime sich eine schöne Woche machen mit.
Ich hätte ja einfach gerne noch so viel mehr von dieser Welt gesehen und ist natürlich schade, dass sie nach zwei Staffeln schon endet, aber natürlich ist es auch nicht mehr selbstverständlich heute, dass die Serie, dass Serien überhaupt einen Abschluss bekommen. Deswegen bin ich froh, dass sie einen Abschluss bekommen hat. Ich glaube, der wurde auch erst während der Dreharbeiten zu Staffel 2 beschlossen, die sich ja auch gefühlt über Jahre hingezogen haben. Aber trotzdem, für das, was wir haben, war das eine sehr, sehr coole Welt.
Auf jeden Fall.
Also, sah auch ziemlich gut aus, die Serie. Also so rein von dem Produktionsstandard, Level, Niveau her, das hat Spaß gemacht, sich da durchzubewegen einfach.
Nichtsdestotrotz müssen wir weitergehen. Wir haben ja noch 9 weitere Plätze heute vor uns. Also Carnival Row bei Amazon Prime vollständig zu gucken. Wir springen rüber zum Streamingdienst Wow, also Sky's Streamingdienst. Da landet Platz 19, Matthias. Und ich übergebe dir nochmal das Wort.
Zücke das magische Messer.
Ich zücke das magische Messer und zaubere aus meinem Hut hervor His Dark Materials. Ich nenne es immer die Goldene Kompass-Serie, der Einfachheit halber basiert auf der Buchreihe von Philip Pullman. Esther hat gerade schon gesagt, war bei uns bei Sky bzw. Wow zu sehen. Ursprünglich eine britisch-US-amerikanische Co-Produktion von BBC und HBO, lief 3 Jahre von 2019 bis 2022. 3 Staffeln, das heißt alle 3 Bücher verfilmt, komplett abgeschlossen. Das ist wunderbar. Kann man ja selten irgendwie so sicher bei Fantasy-Serien sagen. 8 Folgen in der ersten Staffel, glaube ich, 7 in der zweiten und dann nochmal 8 Folgen in der letzten Staffel. Also ziemlich überschaubare Sache, finde ich. Kann man gut wegbingen oder auch von Woche zu Woche schauen, weil die Folgen eigentlich recht füllig sind, so mit einer Laufzeit von rund einer Stunde. Ich habe gerade schon den Goldenen Kompass hier in den Raum gestellt. 2007 wurde schon mal versucht, das zu verfilmen, damals mit Daniel Craig und Nicole Kidman in den Hauptrollen, ist leider in die Geschichte eingegangen, einer dieser vielversprechenden Fantasy-Reihen, die es nie über Teil 1 hinaus geschafft hat, direkt neben Aragorn und wie sie alle heißen, hatte nicht das Glück von Harry Potter und Herr der Ringe und Co. Aber dann kamen viele, viele Jahre eben diese Neuauflage in Serienform, die auch qualitativ, glaube ich, bei Fans deutlich besser angekommen ist und das eben auch komplett geschafft hat, die Geschichte zu erzählen. Genau. Und was ist die Geschichte eigentlich? Also wir finden uns hier in einer Parallelwelt ein, die mit einer besonderen Eigenschaft aufwartet. Jeder Mensch hat einen gestaltenwandlerischen Begleiter, die da Dämonen genannt werden und die können im Endeffekt jede Form annehmen, von irgendwelchen Tieren, von Motten über Fische bis hin zu Mäusen oder sonst irgendwas. Allerdings, sobald die menschliche Person erwachsen geworden ist, aus der Pubertät rausgekommen ist, da muss sich dieser gestaltwandlerische Begleiter festlegen, was er dann jetzt sein will. Und dann ist er für immer auf diese eine Form festgelegt. Das Gute ist, unsere Protagonistin ist noch sehr jung. Das heißt, ihr gestaltwandlerischer Freund kann alles Mögliche in dieser Handlung durchmachen. Lyra ist hier die Hauptfigur, gespielt wird sie von Daphne Keane, die ihr bestimmt aus den Marvel-Filmen kennt.
Logan.
Logan, The Wolverine und Deadpool und Wolverine, da spielt sie X-23. Mhm. Hat sie auch einen richtigen Namen?
Ich glaube ja.
Er fällt uns hier aber nicht ein. Egal, ihr habt sie schon in größeren Sachen gesehen. Hier trägt sie die ganze Serie auf ihren Schultern. Sie spielt Lyra, die da Oxford auf dem College lebt. Dort ist auch ihr sehr, sehr, sehr strenger Onkel, der Lord Asriel, gespielt von James McAvoy. Und der unterhält sich eines Tages mit einer mysteriösen Dame, gespielt von
Bruce Wilson.
Gespielt von Ruth Wilson, die sich ja, was unterhalten die sich über den Staub, so eine ganz seltsame Materie, was da los ist. Und dann kommen aber noch ganz viele andere Dinge dazu. Also wir haben so eine halbe Verschwörungsgeschichte mit dabei. Wir haben entführte Kinderfälle und auch Lyra sucht ja einen guten Freund von sich und begibt sich dann irgendwie auf den Weg Richtung Norden, auf eine Expedition, um eben rauszufinden, was es damit auf sich hat. Und das Ding, was sie da anleitet, ist dieser jene goldene Kompass, Der auch in der Geschichte nochmal einen ganz anderen Namen hat, nämlich ein Eliometer.
Mhm. Ich glaube, wir müssen gar nicht auf die ganzen Details eingehen. Kann man dann erfahren.
Ich wollte nur hier schon andeuten, auch das ist eine sehr gut ausformulierte Fantasy-Welt. Also hat zwar einen völlig anderen Charakter als sowas wie jetzt Carnival Row, über das wir gerade gesprochen haben, wo du mehr so durch Straßenzüge gehst und dann spürst du den Schlamm und alles Mögliche, was da ist. Während His Dark Materials geht mehr so in die Weite, entdeckt irgendwie, also da ist der Abenteuercharakter mehr im Vordergrund irgendwie. Wir haben ganz viele faszinierende Schauplätze. Mich hat's auch immer so ein bisschen erinnert, so Unendliche Geschichte oder so. Mhm. Du trinkst einfach irgendwo ein durch diese Kinderaugen und reist von Ort zu Ort. Es geht wirklich wahnsinnig viel ums Reisen, um uns decken und dann hast du natürlich auch spannende Themen wie Wahrheit, wie Wissenschaft, wie Magie.
Und Religion.
Genau, Religion natürlich. Formt, ja. Das war ja damals der große Skandal, dass die Kinder hier His Dark Materials lesen in der Schule. Ich finde, das ist eine recht gelungene Adaption. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber von der Gesamtheit der Serie war ich da sehr zufrieden. Und vor allem, was ich hier betonen möchte, was für Fantasy für mich auch immer wahnsinnig wichtig ist, ist nicht nur, dass es irgendwie aussieht und sich so auf so einer visuellen Ebene transportiert, sondern eben auch, dass dich die Musik irgendwie dazu animiert einzutauchen. Und ich finde, diese Serie hat einen wahnsinnig fantastischen Soundtrack. Lorne Balfe hat den größtenteils geschrieben und den höre ich jetzt auch noch.
Sehr schön, sehr schön. Also ich habe die Bücher gelesen und ich bin auch sehr zufrieden mit der Umsetzung der Serie, dass es dann doch noch geschafft wurde. Dies ist ja wirklich ein Meisterwerk in der britischen Literatur, ist das total berühmt. Da gibt es übrigens, also die Trilogie ist abgeschlossen, aber Philip Pullman hat ja noch weitere Bücher geschrieben. Das ist gerade das dritte Book of Dust erschienen, der Teil, aber nur das dazu. Und ich fand immer, die erste Staffel hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten von His Dark Materials. Es ist ein bisschen fast schon zäh, dass man erstmal reinkommen muss, aber das nimmt dann unglaublich an Fahrt auf, je mehr da dazukommt. Da kommen ja noch gepanzerte Eisbären und Hexen. Und auf einmal merkt man, okay, da ist jetzt nicht nur diese Welt mit den Dämonen, sondern auch noch andere Parallelwelten, die irgendwie da verbunden sind und die man erforschen muss. Und in Staffel 2 kommt ja dann auch einmal ein Junge noch aus unserer Welt dazu. Und wie das alles zusammengeführt wird, auch noch mit dieser Theokratie, die da ja so vorherrscht und die sowas wie Tod auch verhandelt. Also es ist so dicht und so unglaublich faszinierend als Fantasy-Serie, die ich jetzt gar nicht wüsste, die ich mit einer anderen direkt vergleichen kann, wo ich sage, das gab's doch da schon mal. Deswegen wollten wir dich hier unbedingt mit reinnehmen.
Weil sie halt so eine epische Geschichte erzählt, aber trotzdem im Kern halt doch so eine emotionale Familienstory ist eigentlich.
Sehr schön. Gut, wir machen weiter und ich springe zu Platz 18. Also noch zur Erinnerung nochmal, heißt Dark Materials bei Wow. Platz 18 heißt The Magicians, ist leider aktuell nur zum Kaufen und Leihen verfügbar. Das ist eine Serie, die kommt ab und zu mal in einem Streaming-Abo und ist leider nicht verfügbar im Moment. Nichtsdestotrotz könnt ihr da rankommen. Die lief von 2015 bis 2020, hat insgesamt 5 Staffeln und 65 Folgen. Und basiert ebenfalls auf einer Buchtrilogie von Lev Grossman, nämlich The Magicians, The Magician King und The Magician's Land. Ihr merkt, die Magicians ziehen sich durch, die Magier. Wir folgen ja einer Gruppe junger Erwachsener, die an der Breakbill-Universität studiert. Hauptfigur ist aber schon Quentin Coldwater, der da seine Fähigkeiten trainiert und gleichzeitig ein lebenslanger Fan der Buchreihe Fillory and Further ist. Und der entdeckt dann während seines Studiums auch noch, ups, diese verborgene Parallelwelt existiert ja wirklich und wurde von seiner Lieblingsbuchreihe inspiriert. Da ist allerdings nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie er sich das erhofft hat, so als Fantasy-Liebhaber selbst. Und da muss er dann diese Realität, in der er lebt, mit der Fantasy-Welt, in der dann auch Viecher rumlaufen, denen du lieber nicht entgegentreten willst, vereinbaren. Und kommt dann, man kommt dann über so ein Wunder der Magie auch eben auf die sehr, sehr dunklen Seiten, die das mitbringt. Deshalb wurde es auch häufig immer mal wieder so als Harry Potter für Erwachsene beschrieben, The Magicians. Ich würde inzwischen sogar sagen, es ist ein Stück weit vielleicht auch Gen V mit Magier, wenn man noch eine neuere Serie als Vergleich ranziehen will. Es ist halt eine sehr komplexe Serie, weil die sich in so eine Region wagt, wo man dachte, okay, das hätte ich jetzt also in Harry Potter niemals irgendwie gesehen. Es gibt eine Figur, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an die denke, im Ende von Staffel 1. Und dann hat auch jeder irgendwie komplexe Schwächen oder Fehler, die dann irgendwie auftreten. Und trotzdem mag man alle, die da so rumlaufen. Und deswegen, ja, finde ich ganz stark, was da Sarah Gamble erschaffen hat. Die kennt man vielleicht als Mitarbeiterin von You oder Supernatural. Und John McNamara, der sowas wie Aquarius oder Tony und Siva zuletzt gemacht hat. Und weil die funktioniert für mich vor allem so gut, weil der Cast auch so ineinander greift. Also ich kannte die vorher fast alle gar nicht. Also Quentin, die Hauptfigur zum Beispiel, ist Magier und Buchliebhaber, gespielt von Jason Ralph, wo ich dann auch erfahren habe, ah, der ist offenbar der Ehemann von Rachel Brosnahan. Hm. Die haben sich auf irgendeiner Verleihung mal umarmt, dachte ich, oh, interessant. Julia, die beste Freundin, ist eine, die es dann auch nicht an die Uni schafft. Also auch so alternative Ausbildungswege, wenn man jetzt kein Magier ist, wurden also abgedeckt. Alice ist so ein bisschen die Streberin und auch Love Interest. Mal gucken, wo sie hinführt. Also ist man interessiert, wo das hingeht. Margot als Hexe aus langer Familientradition, aus gutem Haus, die so eine Zicke ist, die man erstmal ein bisschen besser kennenlernen muss, um sie zu schätzen. Elliot, ganz großartig, der schwule, zynische Freund, der dann immer seinen Senf dazu gibt. Und Penny, ein Mitbewohner und Telepath, auch mit Reisefähigkeiten, der sehr brüsk ist, sehr offen immer sagt, was er denkt. Und das waren für mich halt so starke Figuren, die sich so fast schon widerwillig einem aufdrängen und dass man sie dann sehr gern hat. Und auch so, dass dann auch so Stereotypen aufgebrochen wurden in dieser Serie, fand ich super. Denn zum Beispiel Penny habe ich erst so in Staffel 3 zum ersten Mal drüber nachgedacht, der ist ja eigentlich Inder, ja interessant. Der wurde halt nie so als irgendein Stereotyp gezeichnet, sondern der war dann einfach Penny. Und dann, ja, kommen auch in den Fantasy-Landen dann noch Sachen wie Gender und Sexualität dazu, die verhandelt werden. Und deswegen, ich glaube, ihr habt das nie gesehen, oder? The Magicians? Leider nicht.
Ich habe einmal einen wahnsinnig begeisterten Text von dir gelesen und seitdem habe ich die Serie irgendwie genau damit verbucht, aber tatsächlich hat es nie so weit geführt, dass ich auch mal reingeschaut habe.
Ja, also wenn ihr so ein bisschen düstere Fantasy, so Dark Academia mögt, aber gleichzeitig halt, man kriegt irgendwie beides. Man kriegt die Fantasy-Welt, wo es wirklich alles so Fantasy hoch 10 ist und man kriegt auch diese Harry Potter-Setting halt mit Erwachsenen. Also kann ich allen Fantasy-Fans wärmstens empfehlen, auch wenn das nicht eine der bekannteren ist, würde ich sagen, die so rumschlawinert. Gut, wir gehen weiter zum nächsten Platz. Platz 17 kann man ebenfalls nur kaufen und leihen leider und ist auch wieder ein Favorite von mir, nämlich Merlin, die neuen Abenteuer. Komplette Kehrtwendung nach The Magicians. Für mich ist nämlich Fantasy auch immer so eine Stimmung, wenn man so will. Also irgendwas, wo man sich hinbegibt und dann irgendwie so vielleicht auch Warmherzigkeit in so einem Fantasy-Setting bekommt. Spannender Vertreter hier ist für mich Merlin. Eine britische Serie, die 2008 bis 2012 lief in 5 Staffeln mit auch immerhin 65 Episoden. Also auch ordentlich. Und das ist so eine Serie, die hat mich immer wieder zum Lachen gebracht, hat mich berührt und trotzdem, also es passiert irgendwie was, aber es ist trotzdem so ein Heimkehren immer wieder mit jeder Episode, weil sie auch sehr episodisch angelegt ist. Also man hat eigentlich ein Case of the Week, also es passiert immer irgendwas in einer Folge, aber gleichzeitig eine überspannende Handlung, was man ja häufig gerade in den Serien der 2000er viel noch erlebt hat, bevor dann immer die großen Handlungsbögen kamen. Und natürlich die Artus-Sage ist ja bekannt als Handlung. Man kennt dann den Magier Merlin und der kommt jetzt eben in eine Welt, in der Magie seit 20 Jahren verboten wurde, weil es ist böse, böse Magie, das bringt nur Chaos und so, wollte das Königreich nicht. Und jetzt kommt Merlin an den Hof der Pendragons und soll beim Arzt ausgebildet werden, muss da so ein bisschen seine Magie verstecken, die schon sehr stark ist, findet in der unterirdischen Höhle dann auch noch einen Drachen, der so ein bisschen zum Mentor für ihn wird. Und wird dann aber von diesem Drachen tatsächlich beauftragt, den Königssohn Arthur zu beschützen. Und ein bisschen mit der Prophezeiung im Hintergrund, dass er vielleicht irgendwann nach Albion, also diesem englischen Königreich und Camelot vor allem, die Magie zurückbringen könnte. Will Merlin natürlich, muss dann aber auf diesen Blödmann Arthur aufpassen, der ihm am Anfang gar nicht so zugeneigt ist. Also der ist irgendwie so ein bisschen so ein Bully, was soll der mit dem? Aber natürlich freuen sie sich dann trotzdem langsam an und dann könnte vielleicht so ein bisschen aufgeweicht werden, dieses sture Prinzip von Magie ist schlecht. Da muss man aber natürlich erstmal hinkommen und dann knistert zwischendurch natürlich auch noch zwischen der Magd Gwen mit vollem Namen Guinevere und Arthur oder seine Zielschwester Morgana droht auf den dunklen Pfad abzurutschen. Also es gab eine Zeit, da habe ich diese Serie rauf und runter geguckt. Es ist einfach so ein schönes Gefühl von, oh, jetzt muss Merlin wieder seine Identität verschleiern und trotzdem leuchten seine Augen irgendwie gelb im Hintergrund, wenn er zaubert. Und zugegebenermaßen in Staffel 1 vor allem die Dracheneffekte und Perücken sind dann noch nicht das Gelbe vom Ei, aber die Serie verbessert sich mit jeder Staffel dann auch mit den Schauwerten und ich finde, die ganzen liebenswürdigen Charaktere, die gleichen das völlig aus. Also man kommt da einfach gerne zurück. Und auch die ganzen Darstellenden, die da auftreten, sie sind Teil meines Herzens geworden. Also Colin Morgan zum Beispiel spielt Arthur, den der hat jetzt gar nicht mehr so viel gemacht, aber tritt dann ab und zu mal wieder auf, wo ich denke, oh, jetzt in der letzten Sandman-Folge, in dieser Nachfolge, da hat er zum Beispiel die Hauptrolle gespielt oder Bradley James war dann Damien in dieser Omen-Serie, der Hauptdarsteller, also man kann da viele entdecken und dann gibt's auch immer so ein paar Stars, wo man denkt, ach ja, krass, Anthony Head, also Buffy Giles-Darsteller, hat da den König, den bösen Vater, also den schwierigen Vater gespielt oder John Hurt hat den Drachen gesprochen. Da war dann schon viel auch so an britischen Stars dahinter. Und vor allem fand ich auch noch spannend, dass das eine Serie ist, die schon lange vor Bridgerton so dieses Prinzip aufgebrochen hat von im Mittelalter dürfen nur alle Menschen weiß sein und das war alles völlig festgelegt. Also da war einfach schon so ein bisschen Diversität mehr reingebracht, obwohl das ja noch eine recht frühe Serie Anfang der Mitte der 2000er war, die damit einfach mal was Neues probiert hat. Und ja, ich könnte den ganzen Tag davon schwärmen, aber ich glaube, wir müssen langsam weitermachen und ihr habt die wahrscheinlich auch nicht gesehen.
Die hast du ganz allein reingeboxt. Ja. Aber ich kann mich dran erinnern, dass ich da früher mal Bilder von gesehen habe und irgendwie so dachte, als jemand, der verwöhnt ist vom Herr der Ringe.
Ja, das ist schon, ist natürlich, die Briten haben häufig nicht so das große Budget wie jetzt so eine HBO-Serie aus Amerika, aber nichtsdestotrotz ganz viel warme Gefühle daran geknüpft.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Eine Serie, die hingegen viele von uns gesehen haben, Max, ist die nächste. Unser Platz 16 läuft bei Disney Plus aktuell mit allen Staffeln.
Genau, die habe ich gesehen. What We Do in the Shadow, eine Fantasy-Horror-Comedy-Serie des Senders FX. Ich habe mal geschaut, bei Moviepilot hat sie eine Wertung von 7,8. Und insgesamt, die ist schon abgeschlossen, gibt es 6 Staffeln mit 61 Episoden, die von 2019 bis 2024 veröffentlicht wurden. Jedes Jahr eine Staffel. So soll das sein. Und das Ganze ist eine US-Serienadaption von Taika Waititi und Titis und Jermaine Clemens. 5-Zimmer-Küche-Sarg.
Wie der im Deutschen so schön heißt.
Genau. Oder What We Do in the Shadows im Original. Genau, und in der Serie geht es, also im Stile einer Mockumentary begleitet ein Kamerateam den Alltag einer Gruppe narzisstischer, schrulliger und teilweise jahrhundertealte Vampire, die auf Staten Island in einer Wohngemeinschaft leben. Und das wären die drei klassischen Blutsauger Nandor, Laszlo und Nadja sowie Energievampir, der die Energie entzieht, Colin Robinson, die regelmäßig mit übernatürlichen und menschlichen Alltagsproblemen konfrontiert werden. Und natürlich gehört auch noch dazu Nandors menschlicher Diener Guillermo, der seinem Meister treu ergeben ist, in der Hoffnung, eines Tages selbst zum Vampir zu werden. Aber stattdessen von den Vampiren einfach nur schamlos ausgebeutet und drangsaliert wird und gemobbt wird. Alles, genau. Und warum ist das eine der besten Fantasy-Serien? Also erstmal natürlich Vampire. Vampire sind natürlich ein genauso wichtiger Bestandteil des Fantasy-Genres wie Magie und Drachen etc. Und dürfen natürlich deshalb auch in dem Ranking nicht fehlen. Es kommen vielleicht auch noch mehr Vampire. Genau, und What We Do in the Shadows, gerade was das Subgenre der Fantasy-Comedies angeht, ist die Serie einfach jetzt schon eine absolute Kultserie, obwohl sie noch so frisch ist. Also sie ist einfach unverschämt lustig. Die Charaktere sind fantastisch geschrieben. Es gibt ikonische Gags am laufenden Band. Aber halt auch als Fantasy-Serie hat die Serie extrem viele wahnsinnige Einfälle und eine Vielfalt an Horrorkreaturen, die da auftauchen. Also von nicht nur Vampire, es gibt auch Werwölfe, es gibt Hexen und andere Monster, es gibt Zombies, alles gibt es da in dieser Welt. Alles
Puppen, beseelte Puppen.
Beseelte Puppen, verfluchte Puppen gibt's auch auf Staten Island. Und nicht zu vergessen, natürlich gibt's auch ganz viele tolle Gaststars in der Serie. Mein Lieblingsgaststar ist Mark Hamill als Jim the Vampire. Bis hin zu Alexander Skarsgård.
Oh ja. Mm. Oh, es ist wirklich, gerade in der ersten Staffel gibt es ja die eine Durchmarsch-Episode, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, wen die da alles reingeholt haben aus anderen Vampir-Formaten. Einfach mal so als Gaststar, okay, schön, danke, nochmal bitte. Aber Matthias, du mit Mark Hamill bist du jetzt auch angefixt? Hast du gucken? Oder ja, hast du es überhaupt gesehen?
Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwann den Pilot geschaut vor Ewigkeiten. Aber ich verwechsel das auch immer. Da gab es doch noch dieses Wellington Paranormal.
Ja, das ist noch was anderes, aber auch
entlehnt. Ja, gehört auch zu diesem Franchise dazu. Ich weiß nicht, eins von beiden habe ich mal den Pilot gesehen.
Aber ich stimme dir völlig zu, Max. Einfach großartige Fantasy-Comedy ist ja echt häufig schwer zu finden. Und hier haben wir sie gut vertreten mit ganz vielen tollen Vampiren und lustigen Sachen. Und ich denke immer noch an What We Do in the Shadows, wenn ich mal wieder eine Mail zurückkriege, in der Mailer-Demon steht. Aber nur so zu dazu. Das müsst ihr dann selbst entdecken. Gut, wir gehen weiter zu Platz 15. Die teuerste Fantasy-Serie aller Zeiten, Matthias, steht bei uns auf Platz 15.
Ja, ich glaube, der Sprung könnte nicht größer sein von What We Do in the
Shadows.
Von der
günstigsten Fantasy-Serie.
Zu, ja, was haben wir denn hier? Der Name ist schon öfter gefallen. Der Herr der Ringe und die Serienversion, die Ringe der Macht. Ich meine, eigentlich unglaublich, dass es so lange gedauert hat, bis wir eine Fantasy-Serie bekommen haben, die im Mittelerde-Kosmos angesiedelt ist. 2022 war es dann endlich soweit. Und Amazon Prime hat dieses mega, mega, mega Projekt an den Start gebracht. Es läuft noch, das heißt, die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Der Plan ist ungefähr, dass wir 5 Staffeln am Ende haben, wenn sie sich dran halten. Aktuell sind 2 davon veröffentlicht. Die 3. ist jetzt gerade gedreht worden. Wir haben insgesamt 16 Folgen, die wir schon schauen können. Und die entführen uns in das 2. Zeitalter von Mittelerde. Das heißt, wir sind zeitlich gesehen vor den Ereignissen von der Hobbit-Trilogie angesiedelt. Aber auch vor Der Herr der Ringe. Also
quasi weit vorher.
Weit vorher. Wir sind eigentlich perfekt für alle Neueinsteiger, die bisher immer gesagt haben, boah, ich habe keine Nerven mehr, 3 Stunden Herr der Ringe-Film anzuschauen. Wie wäre es mit dieser 8-Stunden-Staffel oder so? Ja, genau. Um was geht's denn in der Herr der Ringe-Serie? Das ist echt eine gute Frage, die ich mir vorhin gestellt habe, als ich meine Notizen zusammen gemacht habe, weil ich denke mir immer, so leicht erklärt, aber es ist ehrlich gesagt gar nicht leicht erklärt. Aber ich habe 2 große Grundbewegungen ausfindig gemacht, die ich eigentlich sehr spannend finde, über die ich auch noch nie so nachgedacht habe. Wir haben einmal den Niedergang und einmal den Aufstieg von etwas. Der Niedergang, das betrifft das mächtige Menschenreich Numenor, hat man bisher noch nicht irgendwo in den Filmen gesehen. Und da gibt's ja gleich schon am Anfang der Serie eine Vision, die ungefähr zeigt, in welche Richtung das gehen könnte. Natürlich passiert das nicht so schnell, aber jeder, der auch irgendwie so ein bisschen im Herr der Ringe-Ding drinne steckt und dann später die Filme gesehen hat, wird ja wissen, von Numenor sieht man nichts mehr.
Wir wissen jetzt schon, was in Staffel 4 passieren wird.
Genau. Und das andere, was in der Entstehung ist, was so aufsteigt, ist, Moment, da gibt's doch irgendwo mal so eine Figur namens Sauron und die hat da dieses Reich Mordor. Aber wenn wir am Anfang von der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, auf die Karte schauen, da ist von Mordor ehrlich gesagt noch nicht so viel zu erkennen, wie wir das in dieser ikonischen Form mit Vulkanen und düsteren Wolken und rötlich gefärbten Himmel und ganz abgründigen Kreaturen und so weiter kennen. Das heißt, das eine strahlende Reich geht unter, das andere düstere Reich steigt auf. Eigentlich eine sehr klassische Herr-der-Ringe-Geschichte.
Und zwischendurch laufen auch noch ein paar Elben und Zwerge und Proto-Hobbits rum.
Genau, darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben ja auch so ein paar Figuren, die wir natürlich kennen. Galadriel natürlich, Elrond dürften auch die meisten aus den Herr-der-Ringe-Filmen noch im Begriff haben. Nicht gespielt von den gleichen Darstellern, sondern neu besetzt. Aber ich glaube, das ergibt ja auch Sinn, weil wir hier deutlich jüngere Versionen haben. Und dann haben wir noch so ein paar andere Figuren, die sicherlich auch irgendwo schon mal Herr-der-Ringe-kundigen Menschen aufgefallen sind, wie Isildur, Elendil, Celebrimbor, der schmiedet ganz fleißig die Ringe. Darum geht's ja, glaube ich, auch.
Steckt der irgendwie im Titel auch schon
genau,
drin?
Genau,
ne?
die Ringe der Macht, diese mächtigen Dinge, die man aus dem Prolog kennt. Was habe ich vergessen? Ich habe den Zwerg vergessen. Durin, der 4.
Ich glaube, wir können
so
gar nicht alle aufhören, die hier auftreten, aber er ist auf jeden Fall ein Fan-Favorite.
Genau, und dann natürlich auch ganz viel Spiel mit, wer könnte dieser Fremde sein, der die Hobbit-Vorläufer da ein bisschen begleitet. Was hat das denn mit diesem Halbrand auf sich, der da die ganze Zeit zwielichtig durch die Gegend läuft? Das ist natürlich jetzt witzig, das zu sagen, als wir sind 3 Leute im Podcast, die Serie so weit gesehen haben, wie sie schon veröffentlicht ist, aber für alle, die noch keinen Blick hineingeworfen haben, wollen wir jetzt nicht spoilern. Sie wartet auf alle Fälle mit einigen Twists auf und das finde ich irgendwie sehr interessant, dass Herr der Ringe so ein bisschen nach dem Mystery Box Prinzip erzählt ist. Da sind die Hobbit-Filme und auch die Herr-der-Ringe-Filme ja deutlich geradliniger. Du hast diese eine Mission, diesen einen
Abenteuergeschichte,
Weg,
wir müssen
genau
irgendwo hin zum Schicksalsberg oder zum
Reise.
Drachenberg.
Und hier haben wir ganz viele verschiedene Figuren, ganz viele verschiedene Schauplätze, die sich so parallel zueinander aufbauen. Man merkt der Serie auf alle Fälle an, dass unfassbar viel Geld drin steckt. Ich meine, Amazon hat allein 250 Millionen Dollar für die Rechte bezahlt und die gleiche Summe ging dann auch nochmal für die Produktion der ersten Staffel drauf. Da kann man schon sagen, es ist, glaube ich, wirklich die allerteuerste Fantasy-Serie.
Wir sind auf jeden Fall schon bei Ausgaben von über 1 Milliarde Euro ja, für diese Serie.
Also das ist
Dollar.
Ziemlich insane. Ja, und natürlich die Musik. Bear McCreary möchte ich erwähnen. Bear McCreary ist sowieso einer der besten Serienkomponisten überhaupt. Eigentlich seit Battlestar Galactica. Dafür hätte er Oscars bekommen sollen.
Also jeden Serien-Soundtrack, den ich mir immer wieder anhören kann.
Oder
immer von Bear McCreary.
Ich hoffe, er hat viel von diesem Geld abbekommen.
Hoffe ich auch. Und ihr könnt auch diesen Soundtrack sehr umfangreich nachhören. Also es gibt tatsächlich für jede Episode ein ganzes Album im Endeffekt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass bei Serienveröffentlichungen mit Soundtrack immer so sorgfältig mitgearbeitet wird, aber ehrlich gesagt ist die Musik für mich das größte Argument in dieser Serie. Also ich höre, glaube ich, mehr die Musik, als dass ich die Serie aktiv schaue.
Die aber Musik auch schon Twists vorweggenommen hat damals, weiß ich noch.
Da kann man noch Rätselarbeit auch schon in der Musik betreiben. Aber bevor wir uns hier zu sehr am Soundtrack verlieren, Matthias, also wir haben diese Serie natürlich reingenommen, weil einfach auch so das Gesamtbild für uns stimmt. Das ist eine wirklich große, groß angelegte Fantasy-Serie. Das sieht man ja an. Man hat Spaß mit den Figuren. Man kann sich auch raussuchen, wem man vielleicht lieber folgt als anderen Menschen. Und natürlich gibt es auch eine gespaltene Stimmung zu dieser Serie, das ist uns durchaus bewusst. Aber wenn ihr dazu mehr noch weiterhören wollt, dann haben wir zahllose Podcasts dazu aufgenommen. Da könnt ihr dann gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen, würde ich sagen. Gut, und wir machen jetzt weiter, Max, mit Platz 14. Und da haben wir unsere erste Anime-Serie hier drin.
Yay, genau, weil als wir mit der Planung des Rankings begonnen haben, wurde ziemlich schnell deutlich, dass wir die Liste keinesfalls nur auf Live-Action-Serien beschränken können, weil es im Anime- und Animationsserienbereich so unglaublich vielfältige und starke Beiträge für das Genre in den letzten Jahren gab. Und deshalb habe ich eine meiner liebsten Animes natürlich auch mit eingebracht. Genau, und das ist Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bei Moviepilot eine Bewertung von 8,4 und bei IMDb eine wahnsinnige 9,1. Gehört zu den 2 bestbewerteten Animes aller Zeiten. Und für das Ranking habe ich jetzt auch nochmal den Rewatch begonnen. Ah, das ist so schön. Ich war überrascht, das war schon 13 Jahre her, dass ich die Serie gesehen habe. Deswegen musste ich jetzt nochmal auffrischen.
Wo kann man die denn überhaupt gucken, Max?
Bei Aniverse, dem Amazon-Channel, leider nur. Also muss man da ein Abo abschließen. Insgesamt sind das 64 Folgen. Also ist schon eine ganze Stange. Aber die sind auch nur 20 Minuten lang. Genau, und das ist schon die 2. Anime-Adaption von Hiromu Arakawas Manga. Also nicht zu verwechseln mit Fullmetal Alchemist, ohne Brotherhood, aus dem Jahr 2003. Die zwar beide sehr unterschiedlich, aber eigentlich hätte ich sie auch beide in dem Ranking hier hätten sie einen Platz verdient. Platzeshalber habe ich nur die eine mitgenommen, die bessere. weil Brotherhood ist näher an der Manga-Vorlage dran, während die andere halt, die lief parallel, während der Manga veröffentlicht wurde und hat dann irgendwann, musste sie eigene Wege einschlagen. Deswegen gehen die beiden, trifft die dann irgendwann auseinander ab einer bestimmten Zeit, die Geschichten. Genau, und worum geht es? Also, Fullmetal Alchemist spielt in einer Fantasy-Welt, mit mehreren Ländern und Fraktionen, deren Handlungsort Amestris vom Look her sehr Deutschland inspiriert ist. Und in dieser Welt gibt es eine besondere Form von Magie, die alchemistische Magie, bei der Materie nach dem Grundsatz des äquivalenten Tausches durch Transmutationskreise verändert und manipuliert wird. Und die Geschichte folgt den Brüdern Alphons und Edward Elric, die als Kinder versuchen, ihre tote Mutter per Transmutation oder per Alchemie wieder zum Leben zu erwecken oder wieder ins Leben zu holen. Aber aus gutem Grund ist die Transmutation von Menschen strengstens verboten und das Experiment geht tragisch schief und endet damit, dass Edward einen Arm und ein Bein verliert und Elric gleich seinen ganzen Körper. Aber zum Glück gelingt es dann seinem Bruder, die Seele von Al an eine Ritterrüstung noch zu binden, bevor sie endgültig verschwindet und so am Leben zu lassen. Deswegen ist er jetzt eine sprechende und laufende Ritterrüstung. Und diese beiden Brüder werden später als Staatsalchemisten in den Dienst des Militärs berufen und nehmen unterschiedliche Missionen und Aufträge an, mit dem Ziel, einen Weg zu finden, um Als Körper wieder zurückzubekommen. Und eine Möglichkeit dafür wäre ein Stein der Weisen. Harry Potter-Fans kennen den Begriff natürlich. Ein mächtiges Artefakt, das die Gesetze der Alchemie überwinden kann, aber dessen Herstellung auch Menschenopfer fördert. Und das können sie mit ihrer Moral natürlich nicht vereinbaren. Und diese beiden Brüder, denen folgen wir dann auf eine epische Geschichte. So müssen sie unter anderem gegen die künstlich erschaffenen dämonischen Wesen namens Homunculi kämpfen, die auch mit Steinen der Weisen erschaffen wurden, die auch den sieben Todsünden nachempfunden sind. Und sie werden mit den schrecklichen Folgen eines 10 Jahre zurücklegenden Krieges konfrontiert und in eine gewaltige Verschwörung innerhalb des Militärs hineingezogen. Da passiert einiges. Also für mich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, so die besten Fantasy-Serien sind einen, die in so eine komplette eigene Welt eintauchen lassen. Und da ist Fullmetal Alchemist für mich weit mit ganz vorne dabei. Auch die Mythologie und die Gesetze dieser alchemistischen Magie fand ich spannend umgesetzt. Und gerade halt dieser Mix aus Magie bzw. Alchemie und Militär ist halt auch so ein interessantes Konzept, was es nicht so oft in dem Genre zu sehen gibt. Und allgemein ist das einfach ein fantastisches Rundumpaket, die Serie, mit einer spannenden Geschichte. Und die Serie hat von allem etwas. Also es gibt Humor, Abenteuer, Mysterien, Action, moralisch ambivalente Figuren und auch düstere und tragische Momente. Und ich habe damals als Jugendlicher mit der ersten Anime-Serie begonnen, bin damit in diese Welt eingestiegen. Die fand ich schon ganz fantastisch und musste dann natürlich auch dann die näher an der Manga-Vorlage gelegene zweite Serie gucken, die mich dann auch nochmal so richtig weggepustet hat. Auch wenn ich zugeben muss, dass Brotherhood am Anfang so ein bisschen schwierig reinzukommen war, weil sie so bekannt ist, was man auch aus der anderen Serie schon kennt, da brettert sie gerade.
Voraussetzt dann schon, oder?
Nee, aber sie brettert so durch die Story durch. Ah, okay. So was in der ersten Serie, glaube ich, so 25 Folgen waren, sind hier 10. So, also da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, aber dann geht's richtig ab.
Okay, ja, ich habe mir die ja tatsächlich auch schon auf die Liste inzwischen gesetzt, seit du da so von geschwärmt hast, weil bei Anime habe ich auch noch so ein paar Fantasy-Lücken, die ich gerne schließen will. Also gerne Full Metal Alchemist beim Aniverse-Channel sich mal holen. Mhm. Sehr schön.
Und ich glaube, bei Prime kann man auch die Originalserie gucken.
Ah ja, sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter zu Platz 13. Das 10. Königreich, so viele Zahlen hintereinander, kann man aktuell, konnte es kaum glauben, nur auf DVD kaufen. Das ist ungeheuerlich, das kann nicht sein, liebe Leute. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es unsere, ich glaube, früheste Fantasy-Serie in diesem Ranking ist. Die startete nämlich schon im Jahr 2000, ist eine NBC-Miniserie mit 10 Episoden, im Englischen The Tenth Kingdom. Aber gleichzeitig war es auch, haltet euch fest, eine deutsche Co-Produktion, wo auch Babelsberg mitgeholfen hat. ja, und es gab eine Zeit, wo diese Serie im deutschen Fernsehen rauf und runter lief. Man kam gar nicht dran vorbei, vor allem zu Weihnachten. Leider inzwischen nicht mehr so. Also bitte da draußen, hol die wieder ins Programm. Sie beginnt in New York, Matthias. Deine Traumstadt. Und reist
Fantasy-Ort Nummer 1.
Ja, ja. Reist von da aber dann in eine Märchen-Parallelwelt, in der Figuren wie Schneewittchen, Rotkäppchen, Aschenputtel, die böse Königin und so real sind. Und diese Welt ist unterteilt in 9 Königreich. Und das 10. ist dann natürlich das, wo dann die Hauptfiguren herkommen. Denn durch diesen Unfall oder Zufall, je nachdem wie man es nennen will, landet der Vater Tony, ein Hausmeister, mit seiner erwachsenen Tochter Virginia in dieser Märchenwelt. Und da müssen sie sich jetzt plötzlich durchschlagen und ja, der führt ihre Spur interessanterweise auch so in ihre eigene Vergangenheit. Also vielleicht wurde ihr Leben schon mal von diesen Märchenfiguren gekreuzt, wer weiß. Und ist einfach hinreißend eingearbeitet, so die Märchenfiguren, die Artefakte, irgendwelche Anspielungen auf Märchen, die man natürlich selber aus der Kindheit wahrscheinlich noch kennt. Und die kollidieren dann aber in dieser Serie, weil das ja moderne Menschen aus New York sind, die dann in diese Märchenwelt kommen, mit so antiquierten Vorstellungen von Geschlechterrollen in Märchen. Und das ist einfach sehr lustig. Ist auch sehr viel Humor drin in dieser Serie. Und trotzdem so der Abenteuercharakter steht im Vordergrund. Da gibt's dann zum Beispiel so witzige Stories wie der arrogante Enkel der Königin Schneewittchen wird durch einen Körpertausch in einen Hund mit einem Hund getauscht. Und dann verhält der Mensch sich die ganze Zeit so hündisch. Oder ein böser Halbwolf wird als Scharge von der Königin losgeschickt, um sich Virginia zu schnappen. Der verliebt sich dann aber in diese moderne Frau da. Und Scott Cohen, den man vielleicht noch aus Gilmore Girls kennt, so als Lehrer, als Love Interest mal zwischendurch, der spielt diesen Wolf so großartig, das muss man eigentlich gesehen haben. Diane Wiest war für mich ganz lange einfach nur diese böse Königin, wie die sie so verkörpert, ganz toll. Dann schaut nochmal Rutger Hauer vorbei als Jäger und dann gibt's noch so ein Trio Trolle, was einfach immer großartig anzusehen ist. Magische Spiegel, Fische, Brunnen, Haarverlängerungen, was auch immer. Und ja, ist einfach so ein schönes, handgemachtes Gesamtpaket. Also die Kostüme und Make-up merkt man, da hat sich noch richtig jemand so Star Wars-mäßig eingefunden. Ich dachte, wir machen das jetzt nicht in irgendwelchen komischen Animationen. Einnehmende Figuren. Und ja, ich habe sie vor letztes Jahr, Anfang letzten Jahres nochmal geschaut und die hat nichts von ihrem Charme verloren. Ist einfach eine ganz tolle Märchen-Fantasy-Miniserie mit 10 Folgen. Viel zu schnell weggeschaut. Könnt ihr euch erinnern, dass ihr da mal früher im Fernsehen oder so drüber gestolpert wärt?
Nee, aber du darfst uns gerne die DVDs ausleihen.
Ja, bring ich gerne mal mit.
Ich sage, das ist ja fast schon Lost Media.
Gut, ich hoffe natürlich, sie kauft auch irgendwann mal wieder im Stream auf, damit ihr sie auch schauen könnt. Oder ihr schaut euch mal in euren Bibliotheken um, da schwänzen sie auch häufig noch rum. Wir gehen jetzt weiter zu Platz 12, Matthias.
Ja, endlich da, wo alle drauf warten, dass wir ankommen, Westeros. aber mit einem Plot-Twist. Platz 12 ist nämlich House of the Dragon. Das noch laufende Prequel-Spin-Off zu der Hauptserie, Game of Thrones, kennt natürlich jeder, basiert hier auch auf einer Vorlage von George R. R. Martin und wir haben auch schon zwei Staffeln hinter uns. Also eigentlich so das große Parallelkonkurrenz.
Die Hälfte haben wir gesehen.
Projekt, insgesamt genau, zu Herr der Ringe. Die erste Staffel hatte 8 Folgen, die zweite Staffel 10. Nee, umgedreht. Ich glaube, die erste Staffel hatte 10. Mhm. Die zweite hatte 8. Stimmt, wir sind nämlich dann in so einen Streik und so hineingekommen. Das war ein bisschen tricky. Läuft bei HBO, bei uns in Deutschland, bei Sky und Wow, zumindest so lange noch, bis HBO Max an den Start geht, nehme ich mal an. Switcht die dann direkt drüber. Wer weiß, das werden wir nächstes Jahr herausfinden. Jetzt könnt ihr es noch bei Sky und Wow schauen. Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros ist die literarische Vorlage, auf dem das basiert. Wir sind 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und schauen uns an, was dann im Hause Targaryen so abgeht. Kleiner Hint, das sind die mit den Drachen. So merke ich mir das.
Die blonden Haaren meistens.
Genau, sehr schöne Perücken überall, wo man hinschaut. Wir haben hier einen König, Viserys der Erste, und dem geht's gesundheitlich tatsächlich nicht so gut. Und das stellt natürlich wie immer im Game of Thrones-Universum die Frage auf den Plan, wie sieht es denn mit der Nachfolge aus? Wer übernimmt den eisernen Thron? Und da offenbaren sich dann zwei Seiten, die später farblich schön kodiert sind, nicht in blond und irgendwas anderes, sondern in rot und grün. Rot hätten wir auf einer...
Schwarz und grün.
Das stimmt, ja. Was habe ich gesagt? Rot und grün.
Rot ist ja.
Aber rot passt auch sehr gut zu sehr.
Irgendwann sind alle rot, wenn das Blut fließt.
Das ist zumindest auf dem Banner vertreten.
Ja, das stimmt. Das ist genau. Rot auf rot-schwarz. Ja.
Ich glaube, daher kommt gerade auch mein Verwechsler.
Der rote Drachen.
Ich bin ein visuell denkender Mensch. Oh Gott. Wir haben ja auf der einen Seite auf alle Fälle die Tochter von dem König Viserys. Das ist Rhaenyra Targaryen, gespielt von Millie Alcock am Anfang der Serie und später von Emma Darcy. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Wir haben die erste Hälfte der ersten Staffel, die nochmal einen Tick weiter in der Vergangenheit spielt, wo wir junge Versionen der Figuren kennenlernen und dann später die Erwachsenen. Und das macht das natürlich besonders tragisch, weil früher wurde eine Freundschaft und dann später haben sie sich verfeindet und entzweit und gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Nämlich auf der anderen Seite steht da Alicent Hightower. Das ist die zweite Frau von König Viserys, die sich natürlich dann auch irgendwann einbildet. Vielleicht habe ich auch einen Anspruch auf den Thron mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Blutlinie. Und wir reden von Game of Thrones. Also es geht um Intrigen, es geht natürlich auch um Sex, es geht um Machtspiele, es geht um
Wer
Geschwister. vielleicht soll ich noch ganz kurz erwähnen, dass Matt Smith eine Figur namens Prince Damon spielt und das ist ungefähr der Scene-Stealer schlechthin in dieser Show.
In
jung und alt. Er war so gut, dass sie gesagt haben, nee, den müssen wir durch die komplette Serie durchziehen. Es gibt wahnsinnig viele Drachen, also an Fantasy-Elementen wird einiges geboten. Ich meine, das ist ja bei Game of Thrones, könnte man manchmal denken, oh, ist das nicht vielleicht auch einfach nur ein politisches House of Cards, dem wir hier folgen? Aber dann hat man doch wieder mal ein Landschaftspanorama, dann fliegt jemand irgendwie durch die Weiten, dann folgen wir irgendwie einer Schlacht, dann gibt es Rüstungen, es gibt Schwerter.
Bei Game of Thrones kommt man da halt so langsam rein, ne? Da hat man mal so einen White Walker oder so ein Drachenei, was da erschlüpfen muss. Und bei House of the Dragon ist so, bam, da habt ihr die Drachen gleich am Anfang.
Ich finde auch, die Serie sagt so von Anfang an, ich bin eine größten Serien, die es in diesem Fantasy-Bereich gerade zu schauen gibt. Ich bin ein waschechter Blockbuster, guckt alles, was wir hier an Produktionswerten auffahren können. Ich meine, visuell finde ich sie sogar noch ein Tick gewagter irgendwie als Game of Thrones, weil sie, weiß ich nicht, noch mehr auf so ein ganz bestimmtes Color Grading oder sowas setzt und sich da versucht, auch ein bisschen abzuheben von der Mutterserie. Ich hatte immer das Gefühl, dass Game of Thrones eher sehr nächtlich einerseits angesiedelt ist, aber andererseits auch sehr, sehr naturelle Farben mitbringt, wenn wir da durch die Landstriche und so weiter ziehen. Da versucht House of the Dragon, weiß nicht, noch irgendwie so ein bisschen stilisierter zu sein. Natürlich auch wieder ganz tolle Musik. Hat sogar das Intro von der Mutterserie übernommen, weil das so gut ist. Und vielleicht werden wir die Entscheidung bereuen, in ein paar Jahren diese Serie hier mit reingenommen zu haben, weil sie ist ja auch recht kontrovers. Sogar George R. Martin hat schon lauthals seine Kritik geäußert, aber ich für meinen Teil finde sie wahnsinnig gut.
Allein für die erste Staffel.
Ja.
Und ich finde auch, ich würde auch eine Lanze für die zweite brechen. Ich weiß, viele Leute mochten die zweite Staffel nicht so gern, aber ich finde es auch gerade, weil ich ja auch die Buchvorlage gelesen habe, also Fire in Blood oder Feuer in Blut, wie sie im Deutschen heißt, ist ja so ein Geschichtsbuch, was Martin geschrieben hat. Und dann daraus jetzt eine Geschichte zu stricken und dann auch immer zu sagen, ja, im Geschichtsbuch hat ja natürlich jemand irgendwas aufgeschrieben, aber sollten wir das nicht hinterfragen, was wirklich passiert ist? Also da kann man auch selbst als Lesender
ja
noch ganz viele,
Sachen,
genau, ja. ganz viele Sachen noch entdecken. Also einfach eine wahnsinnig dichte Erzählung, die sich auch traut, mal so eine längere Phase abzu decken, nicht nur so ein von A nach B, sondern eine ganze Welt auch über eine Zeit hinweg zu eröffnen. Ja.
Und auch wenn sie den Drachenkrieg so ein bisschen hinauszögert, ich meine, wie lange mussten wir auf den Winter warten? Ne?
Winter is not coming.
Also aber ist der Drachenkrieg definitiv coming. Ne?
Ich meine, aber selbst wenn wir noch keinen Krieg haben, der Drachenanteil, da komme ich schon voll auf meine Kosten. Also das hat die Serie definitiv für sich. Also ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie Nein, Quatsch.
Genau, House of the Dragon bei Wow zu streamen aktuell. Und wir gehen weiter zu unserem letzten Platz heute. Platz 11 sind wir jetzt nämlich schon angekommen. Da sitzt eine sehr einflussreiche Serie, die so lange lief wie kaum eine andere Fantasy-Serie, würde ich sagen. Nämlich Supernatural. Streamt aktuell mit allen Staffeln bei Prime. Es sind insgesamt 15 Staffeln mit, haltet euch fest, 327 Folgen. Da habt ihr also was zu tun, wenn ihr das noch nie geguckt habt oder mal anfangen wollt. Es ist so ein Stück weit Dark Fantasy, weil sehr viel Horror drin steckt. Also wir hatten auch so Diskussionen von, das ist ja fast schon eine Horrorserie, aber es ist da trotzdem natürlich auch sehr viel Fantasy drin und sehr langlebig und erschaffen von Eric Kripke, der inzwischen natürlich auch für The Boys sehr bekannt ist. Wer es gar nicht kennt und unsere vorigen zwei Podcasts zum Ende und zur generellen Serie nicht gehört hat, nochmal kurz als Einstieg. Es geht um die Brüder Sam und Dean Winchester, die das Familiengeschäft weiterführen und durch die schon eher ländlicheren Regionen der USA reisen, um dort Monster zu jagen. Und gleichzeitig suchen sie auch noch ihren Vater, der verschwunden ist und der auch Monster gejagt hat natürlich. Und dann haben wir ein recht episodisches Format, also ein Monster of the Week. Sie finden meistens irgendwie einen Zeitungsausschnitt oder irgendeinen Hinweis darauf, dass in irgendeinem Ort gerade seltsame Dinge vorgehen. Dann fahren sie da hin. Es gibt wahrscheinlich schon Tote. Und dann müssen sie aufklären, was da los war. Und diese Fälle untersuchen. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem neben diesen wöchentlichen Fällen auch noch überspannende Staffelbögen, wie sie suchen ihren Vater, sie treffen den Teufel, die Hölle ist leider offen, ups, was machen wir denn da? Und einfach, es gibt dann so fantastische Einzelepisoden, wo man immer wieder sagen kann, ach das, ich liebe diese Zeitschleifen-Episode oder die mit der Hasenpfote, wo einer Glück hat und einer dann nicht mehr so weit, dass er verloren hat. Und da hat halt diese Serie wirklich schon Anfang der 2000er früh so urbane Legenden verarbeitet, Monster, wie kann man damit umgehen, wie kann man die in so eine Fantasy-Serie bringen. Und als dann dieses Prinzip erschöpft war, hat die Serie auch sehr clever sich ein Stück weit selbst erfunden, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie, damit die Leute auch dranbleiben, noch was Neues liefern. Und da kam dann sowas wie Himmel und Hölle ganz stark mit rein. Und das hat der Serie auch echt gut getan, um sie neu zu beleben. Da gab es dann natürlich Lucifer, der auftrat, wunderbar gespielt von Mark Pellegrino, oder der Misha Collins hat den Engel Castiel dann quasi als dritte Hauptfigur im Prinzip noch dazu gebracht. Und ja, ich glaube, es gibt keine Serie, in der jemand so häufig gestorben und wiederbelebt wurde wie Supernatural. Vielleicht auch der Laufzeit geschuldet mit 15 Staffeln. Aber auch wenn die Qualität durchaus schwankt, also gerade so, ich glaube, um Staffel 10 rum hatte ich so eine Durststrecke, wo ich dachte, wirklich, können wir das jetzt nicht irgendwie zu einem schönen Abschluss führen, wurde es dann am Ende auch nochmal stark. Und ich glaube, die Serie lebt auch vor allem von dieser Bromance, also dieser Bruder-Bruder-Beziehung der zwei, die ganz intensiv da ausagiert wird, wie, was steht jetzt eigentlich an erster Stelle, wenn sie Monster jagen, sie selbst, oder müssen sie doch dem größeren Wohl dienen? Und ja, das war einfach ganz toll gespielt von Jared Padalecki und Jensen Ackles, die dadurch ja auch sehr groß und berühmt in der Serienwelt geworden sind. Wie gesagt, es gibt einen eigenen Podcast dazu. Wenn ihr an Supernatural denkt, beziehungsweise davon hört, was ist so das, was euch einfällt, wie ihr damit in Kontakt gekommen seid oder was das für euch bedeutet, Max?
Ich war damals von der ersten Staffel an dabei, weil ich immer händeringend nach Horrorserien gesucht habe. Und gerade so die ersten zwei Staffeln war das halt eine fantastische Horrorserie. Es wurde dann immer mehr Fantasy und da bin ich dann auch irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, Staffel 8 bin ich ausgestiegen.
Ja, da ging's los mit der Durststrecke, da hast du recht.
Aber sonst natürlich fantastisch und einfach seit dieser Serie kann man einfach Carry All My Wayward Son in Dauerschleife immer hören.
Auf jeden Fall.
Und hat sofort Gefühle.
Und das muss man erstmal schaffen, also eine Network-Serie, die auch so lange läuft in so vielen Staffeln, dass sie mehrere Generationen eigentlich geprägt hat beim Aufwachsen. Deswegen ist sie bei uns auf Platz 11 gelandet. Damit sind wir durch, liebe Leute. Nächste Woche gibt's die restlichen 10 Plätze. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, was wir hier vergessen haben zu sagen zu diesen 10 Fantasy-Serien, die wir euch ans Herz gelegt haben?
Das ist die große Frage. Wird es Game of Thrones noch in die Top 10 geschafft haben oder war House of the Dragon die bessere Serie?
Ja.
Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Wenn ihr jetzt nicht alles mitgeschnitten habt, können wir das natürlich alles nochmal in die Shownotes legen. Da findet ihr die Serien dann aber alphabetisch geordnet, denn wir wollen ja hier nicht das Ranking spoilern für die, die sich schnell mal nur die Shownotes angucken. Aber dann natürlich auch mit Streamingdienst nochmal dazu, wo ihr es schauen könnt, wenn euch das jetzt interessiert hat. Und dann melden wir uns einfach nächste Woche wieder. Freuen uns natürlich auch, wenn wie ihr uns schon mal schreibt, was ihr so an Fantasy vielleicht gerade guckt oder unbedingt empfehlen würdet. Ansonsten hatten wir auch gerade einen Fantasy-Podcast zu The Witcher Staffel 4, heiß diskutiert von Max und Sebastian.
Eine Serie, die nicht in der Top 20 gelandet ist.
Aber wollen wir verraten, wo sie gelandet ist in unserem großen Ranking?
Auf Platz 50.
Auf Platz 50 von 50. Immerhin hat sie es ins 50er-Ranking geschafft. Dann hatten wir natürlich auch schon sowas wie eine Harry Potter-Serienvorschau, was uns da erwartet als nächste richtig große Fantasy-Serie oder auch eine Vorschau auf Fantasy-Highlights wie Narnia und andere Fantasy-Serien hatte ich aufgenommen. Kann ich euch auch nochmal in die Shownotes legen, wenn ihr nicht so weit zurückscrollen wollt dieses Jahr. Also ihr hattet schon reichlich Fantasy-Content, bekommt ihr aber noch mehr und hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Und bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche. Streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.